Willkommen zum zweiten Teil der Wanderung durch das Land der Sagen und Märchen. Mein Name ist Luciano Brusa und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Und wie immer beginnt meine Reise mit einer Zugfahrt. Ich bin auf dem Weg ins Freilichtmuseum Ballenberg. Der vorletzte Teil ist eine bei Touristen beliebte Strecke und führt von Interlaken nach Brienz, entlang des gleichnamigen Sees. Bergummantelt liegt er da. Im Spiel von Sonne und Wolken wechselt er seine Farbe von glitzerndem Türkis in dunkles Smaragdgrün. Am anderen Ufer, etwas versteckt im Laub- und Tannenwald, sehe ich das Grand Hotel Giesbach. Es sieht aus wie ein verwunschenes, unerreichbares Schloss. Beim Anblick dieser bewegenden Szenerie überkommt mich das Gefühl, in die Urschweiz vorzudringen, an den Anfang der Geschichte. Dieses Gefühl wird sich im Freilichtmuseum Ballenberg noch verstärken. Zuerst aber treffe ich Mutabor-Erzählerin Rita Riedo am Bahnhof in Brienz.
Ja, Sali.
Ja, Sali.
Hallo.
Sali, Sali, Marcia.
Wie geht's?
Es geht gut, danke schön.
Ja. Ah, du hast ein gäbiges Wägelchen, he?
Gau?
Ja.
Cool. Weißt, ich habe darum noch ein bisschen an Schüppe mitgenommen, wenn ich dir erzähle.
Ah.
Weißt du, meine Tücher. Dann ich auch müssen mitnehmen, gau? Ja, ich tue mir duschen.
Die letzte Strecke zum Ballenberg legen wir gemeinsam mit dem Bus zurück.
West, gell? Wir gehen West. Ballenberg,
ja,
West.
West. Ja. Das ist der Hauptdiefer.
Auf dem Ballenberg werden heute live Schweizer Sagen und Märchen erzählt. Auch von Rita Riedo. Im Bus erzählt sie mir, was sie noch alles zu tun hat, bevor der Märchensonntag beginnen kann.
Ja, dann gehe ich mich einrichten, dann lege ich mich in die Bahn und achte ich über Lücken, wo die erste Woche mit den Köppeln.
Wir erreichen den Haupteingang Ballenberg West. Dort begeben wir uns an die Kasse, wo die Erzählerin schon erwartet wird.
Guten Tag. Ich komme noch Märchen erzählen.
Ja.
Riedo Rita.
Sie erzählt hier nicht zum ersten Mal. Man merkt gleich, sie fühlt sich hier zwischen all den historischen Gebäuden, den Gärten und den Tieren schon fast wie zu Hause. Was auf dem Weg zum Tentlingenhaus ziemlich deutlich wird. Hier wird gegrüßt.
Hallo.
Da wird geschwatzt.
Je n'ai pas vu si tu racontes ou pas. C'est pour ça que Ah, voilà. Alors, c'est bien aussi discuter, c'est aussi bien. À bientôt.
Unterwegs wird erklärt und erzählt.
Siehst du, das ist ein Pflanzplatz. Das habe ich früher gehabt. Ich war einmal hier oben. Nein, die Just, wie Anna da zumal, gell? Mit der Ross. Die Matta, gell? Die hat die erklärt. Die hat mit dem Flug, nein, mit den Ecken da. Und nein, sehen. Und dann habe ich nicht zugucken. Du, das hat mir gefallen. Das ist wirklich wie früher.
Und bei Feierabend, da kehrt Rita Riedo noch gern ins Restaurant ein.
Da komme ich noch ein Stückchen Aprikosenkuchen essen.
Beim Haus Tentlingen aus dem Kanton Freiburg begrüßen uns die Hühner.
Ja, guck jetzt da, genau.
Und die Türen stehen uns offen.
Ja, ich gehe rein, gell?
Wir gehen durch den engen Gang in den hintersten Raum, die Küche, mit offener Feuerstelle. Hier hat die Erzählerin ihren Platz, ein kleiner Rückzugsort. Und als erstes packt sie ihr kleines Rollwägelchen aus.
Aus, was wir brauchen. So. Jetzt legen wir halt zuerst schön
dran. Routiniert macht Rita Riedo alles bereit für den Märchensonntag. Sie zieht sich um, stellt die Tafel mit den Erzählzeiten auf den Hof, ziert sie mit goldgelben Tüchern, hängt eine Krone auf und stellt einen frischen Blumenstrauß davor. Zu guter Letzt kommt noch etwas Klingendes hinzu.
Okay.
Währenddessen spazieren schon die ersten Besucher vorbei, setzen sich vor den Kornspeicher und warten in der warmen Sonne gespannt auf die Erzählerin.
Aber jetzt komme ich auf die Erzähler. Guten Tag, wow. Wisst ihr, wo ihr hier seid in Wallenberg? Zu welchem Kanton das Haus gehört? Fribourg.
Fribourg,
ja. Und zwar...
Wie wir schon im ersten Teil gehört haben, verknüpft Rita Riedo Wissenswertes über die Gebäude, das Handwerk und die Lebensart der Menschen aus der Zeit vor der Industrialisierung mit den Sagen und Märchen, damit sie lebendig werden. Sie erzählt in der kleinen Stube, in der Küche, hinterm Haus oder unter freiem Himmel, überall dort, wo offene Ohren und Herzen sie erwarten. Setz dich mit mir neben die bereits anwesenden Zuhörenden und folge Rita in eine vergangene Epoche. Lass dich dabei von vorbeispazierenden Museumsbesuchern, Alltagslärm, gackernden Hühnern oder Kinderstimmen samt mütterlichen Psst-Lauten nicht stören. So sind eben Live-Erzählmomente.
Und an jede Bauernstube hat im Winter der Ofen eingeheizt. Oh nein, das war nicht nur ein Ofen von Wärme. Das war schon sehr familiär. Und das war also ein sozialer Aspekt, der dort rausgekommen ist. Weil die Leute, die sind alle zusammen in die Stube eingesessen. Und kennen sie alle zusammen auf den Ofen, wo sie sich gewärmt. Oh nein, was hat man gemacht? Man hat Geschichten erzählt. Oh, man hat hunderte und hunderte Geschichten erzählt und alle haben Geschichten nicht gewusst. Ich ist noch Mann. Und wenn man dort eingeht, an den Ofen schauen, dann sieht man aussen dran, an dünnen Ecken noch wie er glänzt, von an und dazu mal, weißt, vom 18. Jahrhundert. Aber wenn man mit drin geht, an Grüfe, dann merkt man, wie der abgeribset da ist. Der ist von einer Generation zu der anderen und die Leute sind von dem Ofen eingerutscht. Und das merkt man, wenn man den Ofen anrührt. Und natürlich Geschichten erzählt. Ich darf nur mal gerade hören. Ja, ich darf hier hören. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die in dem Ofen innen hat. Mit dem Ofen passiert ist, also in einer Stube innen. Das war der Jäckeli. Geschichte, also schon eine Sage von Tentlingen. Der Jäckeli im Ofenloch. Der Jäckeli, das war ein Schuhmacher. Der hat geschuhmachert und geschuhmachert, der hat ihm seine Arbeit also gut verstanden. Heute würde ich sagen, der war Meister in ihm seinem Beruf. Der hat also so gut gemacht. Aber er hat nichts anderes gegeben als eine kleine Stube. Die Stube voll Kind. Der Tisch voller Rechnungen, so hier. Müllerscher hat es nicht zahlen. Er hat nicht gewusst, wieso gibt mir meine Arbeit nicht mehr Lohn, als ich just leben kann. Nein, bis wenn er jedes Mau gestopft war von diesen Kindern. Er ist nicht um die Runde gekommen. Und was hat er gegeben? Er hat Schulden gegeben. Und bis zuletzt hat er oft mal gesagt, ich habe ja Angst, das geht nicht mehr lang. Dann sagen die mir, du musst aus der Stube raus. Wo soll ich hin mit meiner grossen Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern? Und dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt und hat gedacht, ich weiß was, ich gehe mal zu den Verwandten. Ich gehe doch denen fragen, ob sie mir nicht unter die Arme greifen wollen. Aber die Verwandten haben gesagt, kannst du dir Söhne, da weiß ich oft mal kommen. Wenn es nicht gut geht und dann sie noch ein Stück Speck abholen. Nein, dem geben wir nichts. Und dann hat er umhergehen und hat er gedacht, ich gehe zu den Nachbarn. Die Nachbarn haben gesagt, was? Dem Geld geben? Dem Geld entlehnen? Nein, niemals. Das kannst du auch ins Deko schreiben. Das Geld bringen wir nie mehr zurück. Und dann hat er nichts bekommen. Und dann hat er gedacht, was soll ich machen? Auf das, wenn er schon so eine grosse Sorge war, kommt doch noch ein Brief von Fribourg aus vom Lederhändler. Er läuft mir keine Ware mehr. Er bekommt kein Leder mehr. Tja, das ist ja mein Ent. Dann hat er überlegt, was soll ich machen. Und hat er gedacht, wie schon was. Ich muss einfach auf Fribourg gehen. Ich muss dem da sagen, hey, tu mir doch noch ein bisschen Leder verdingen, wenn du willst. Aber gib mir noch ein bisschen Leder, dass ich noch ein paar Schuhe machen kann. Und dann so ist er gegangen. Auf Fribourg eingelaufen. Und wie er so im Holz der Tür läuft. Da hat er dicht. Ja, irgend auf einer Wiese und einem Weg, da muss doch ein Ausweg kommen. Und das war nicht lang, wo der so in Gedanken versunken war. Da kommt doch auf das Mal eine grüne Gestalt mit auf den Weg. Ein Pantuan. Komische Augen, eine Welt zu. Und sie. Jäckeli, dir fehlt es doch nur am Geld. Darum geht es dir nicht gut. Hast du Sorgen? Hast du Kummer? Der Jäckeli, der hat ihn angeguckt und hat sofort gemerkt, um was es geht und was es ist. Es war der Krebli. Der wahre Teufel, der mit vor mir steht. Und dann hat er so etwas. Bündel aus der Fagata genommen, hat klingelt, hat drückgerufen, ich darf da hören. Hat drückgerufen und lässt das so klingeln. Es hat klingelt wie ein schönes Glöckchen. Und dann hat er gesagt, Jäckeli, komm, kannst du das nehmen? Was hat er gemacht? Er hat es nicht so verboten da. Und er hat gesagt, Jäckeli, nimm mir das Zeug mit, ich will das nicht haben. Du darfst es nehmen. Und wie der Jäckeli noch ein bisschen rumgeguckt, war das Bündeli dort mit auf der Straße. Und er sei übrigens verschwunden. Und dann hat der Jäckeli gedacht, was soll ich jetzt machen? Ist nicht nehmen und einfach hier am Boden lassen. Das kommt ein anderer. Der nimmt das Geld. Der hat es vielleicht nicht einmal nötig. Also komm, dann nehme ich es doch. Der hat ja mir gesehen, er komme da mit zurück und stelle eine kleine Frage. Also dumm bin ich ja auch nicht. Eine kleine Frage oder eine kleine Aufgabe, das kann ich dem Krebli schon erfüllen, wenn der um mich kommt. Aber nein, ist der gegangen. Nein, er war just erleichtert, er war fröhlich, er ist gegen Fribourg, er ist dort zum Lederhändler. Oh, hat er angefangen einkaufen? Der Lederhändler hat gesagt, Jäckeli, hast du Geld? Ja, sicher, habe ich Geld. Der hat vom schönsten Kalbsleder bestellt. Er hat Schuhsohlen, Nägel und Schnallen und Faden bestellt und Nadeln. Er hat alles wollen. Der hat er auf einmal mit dem Säckchen geklingelt. Und der Lederhändler, ja, zumal der merkt, der Jäckeli hat Geld. Nein, er hat einfach heucheln und hat geredet. Ja, also süß, wie Hohl, wie Honig und Honig, hat er gedacht. Nein, wenn der Geld hat, der soll nur einkaufen. Aber der Jäckeli hat auf einmal gesagt, das ist genug, tu noch die Schulden dazu, ich will umgehen. Und so hat der Jäckeli ihm seine Ware alle zusammen gekauft, hat die Schulden gezahlt und ist heim. Wo der daheim in die Stube eingegangen ist, er konnte die Rechnungen zahlen. Der Tisch war frei. Er hat angefangen Schuhe zu schneiden und hat auch mehr angefangen Schuhmacherle und hat Pfeiferle den ganzen Tag. Nein, das war ja so schön gewesen. Von ihm war auch mehr das Leben voller Freude gewesen. Und der Frau ist es so gut gegangen. Und auch den Kindern. Und eines Tages, am Sonntagnachmittag, ist die gute Frau mit allen Kindern Börle ins Holz gehalten. Ja, früher hat man halt alles zusammen gelesen, was es gegeben hat, im Holz von Zessen. Und so ist die gegangen. Die ist Börle, die ist Hüten, sie ist Brambörle und Trübele. Wo der Jäckeli alleine daheim war, kommt da auf das Maul hin der Führer, der Krebli. Und brüllt dort gegen die Stube ein. Jäckeli, es ist Zeit. Ja, ich sehe dich kommen. Und Breta ist red in einem schwarzen Panto unter dem Türrahmen gestanden. Der Jäckeli hat mir gesagt, verschwind, mit dir habe ich nichts zu tun. Ich habe es nicht wollen, du hast es liegen, ich habe es genommen. Und dann hat der Krebli mir gesagt, nein, deine Aufgabe, die hast du auch noch zu machen. Und bevor es der Jäckeli etwas konnte sagen, hat er den am Arm gepackt, ist mit um die Küche raus und hat gesagt, hier, im Ofen. Und wenn du hier im Ofen rauskommst, ohne dass ich dir sehe,
Den hast du deine Aufgabe gelöst.
Der Jäger? Der hat gesagt, du hast mir gesehen, eine leichte Aufgabe. Wie soll ich hier offen hin und du siehst mir nicht rauskommen? Nein. Aber bevor er den Hacker resignieren hat, hat die Tür getroffen, hat der Jäger gepackt am Kragen und am Hosenviertel und hat dann nieder, weil er einfach so buchlings in den Ofen geschoben hat, die Tür zu. Der Jäger. Oh, buchlings, der im Ofen innen. Er ist sich vorgekommen wie eine Maus in den Falle innen. Und dann hat er gesagt, was soll ich machen? Ich bin doch verloren. Aber auf das Mal hat er gesagt, das gibt doch einen Ausweg, um Gottes Willen, das muss doch einen Ausweg geben. Ich kann doch nicht einfach hier innen liegen bleiben und dann noch den Kräbli vorrussen. Und warten und auf die Tür und pack mich. Nein. Und dann hat er überlegt. Und auf das Mal hat er mit den Händen angefangen, im Ofen angehen. Und dann spürt er auf das Mal in der Ofenwand innen als Hohle. Aha, das ist mein Sinn gekommen. Wenn der Ofen, der Kömmifäger ist, kann der Ofen russen. Der hat doch den Ging an Steh rausgenommen und hat die Rute eingestossen, von der Ofen zu russen. Der hat den Jäckeli mit dem Fuß ein paar Mal an das Hohle geschlagen. Sagt nichts, der Steh ist auf das Mal in der Stube rein über den Boden geflogen. Und an so einem kleinen Lichtstrahl ist der in den Ofen reingekommen. Der Jäckeli. Oh, der hat nichts, wenn er dort zum Loch ausbrüllt. Kräbli, wo bist du? Ich bin hier in der Stube. Komm. Der Kräbli ist in der Küche aussen geklopft. Ist nichts, wenn er drum um den Hausgang aus ist, einer für einen in die Stube eingegangen. Und wo ich gucken, wer dort in der Stube rein ist, er hat nicht glauben, dass doch jetzt der Jäckeli dort in der Stube rein steht. Aber in der Zwischenzeit hat der Jäckeli mit dem Bein ans Ofen die Tür geschlagen. Das Ofen die Tür ist aufgekriegt und er ist nichts, am Schwarzen, voll Ruhe, so essen. Ist der dort in der Küche raus, ist in der Küche draussen gestanden, hat nichts, wenn er noch die Gabel genommen hat, wo man auch die Wägel eingestossen hat, just in die Führung, hat die einen Tank genommen und hat dann so mitgebrüllt. Kräbli, komm, Kräbli, ich bin in der Küche, komm. Der Kräbli ist wütend. Der geht dort in die Küche raus, guckt den Jäckeli an und den Jäckeli, oh, jetzt kommen wir nicht näher da. Ich steche dir sonst ins Füdle. Ich habe die Gabel in der Hand und jetzt verschwindet es, gell. Der Teufel, der Kräbli, der hat nichts anderes gewusst, weder zu gehen. Der ist geflohen. Er hat sich verwandelt wie in Rauch. Und in dem Kömi da, in dem offenen Kömi, ist er wie ein Rauchwolke dort ins Kömi raus. Und seitdem hat man den Kräbli nie mehr gesehen. Der Jäckeli? Ja, ich glaube, der macht heute noch Schuhe dort. In der Hütte hinten, irgendwo. Und wenn er einmal ein paar gute Schuhe am Fuß hat, dann sind es sicher Schuhe, die der Jäckeli gemacht hat.
Sobald die Zuhörenden den Ofen in der Stube entdecken, müssen sie ihn natürlich gleich anfassen, sich hinsetzen und sich vorstellen, es wäre Winter. Der Ofen wäre geheizt und wärmt die Stube schön. In der Fantasie des Publikums schneit es draußen. Und weil es gerade so gemütlich ist, erzählt Rita eine weitere Sage aus dem Kanton Freiburg, angepasst an die etwas jüngere Zuhörerschaft.
Die ist dort passiert, wo ich wohne. Ein bisschen in der Nähe von dem Haus hier. Das heisst Kastus. Und dort ist Kastus. Dort hat es eine uralte Burg. Wenn ich heute dort spazieren gehe, dann sehe ich noch also ein bisschen dort in der. Weißt, da ist Zahna, der schöne See Zahna da unten vom Fluss, der von Freiburg rauskommt. Dann hat es eine Reihe Felsen und dort drauf oben, dort war die Burg, die Kastusburg. Dort hat ein reicher, reicher Burgherr gewohnt. Und der Burgherr, der hat als Mädchen gegeben. Das Kastusfräulein, haben sie dem gesehen. Und ja, der Burgherr, das ist eigentlich Ja, es war ein guter Tag, aber weißt du, was er war? Er war Gitter. Ah, das war ein Gipskragen. Der hat alles Geld, das er hätte können. Der hat niemandem nichts gegeben. Er war Gitter. Und er hat alles Geld zusammengekratzt. Oh, alles, was er bekommt, der hat das in Trocken getan. Und früher hast du so grosse Holzdrucken gehabt. Und dort ist das Geld drin. Und die Drucken hast du auch nicht zutun und gespliessen. Und solche Drucken, die hat er alle zu unteren Steinen in den Keller eingetragen. Niemand hat das Geld öffnen. Und dann seine Frau, ja, die war nicht mehr da gewesen. Und er ist halt auch schon älter gekommen. Und dann war er alleine mit dem Burgfräulein. Ja, und wenn man alt ist, eines Tages kommt es halt und dann hat er auch müssen sterben. Und was war das? Das Geld. Oh, das war alles noch dort im Keller unten. Und das Burgfräulein, ja, das war eine Liebe, aber die hat halt auch etwas geerbt. Und was hat sie geerbt? Etwas nicht so schönes. Sie hat das geerbt, was ihr als Vater gegeben hat. Gitzige. Ah, ist das eine Gittige gsi? Die hat niemand um nichts gegeben. Da sind manchmal die Leute von Freiburg dort vorbeigelaufen, die doch manchmal nur ein bisschen Brot oder etwas zu essen oder etwas zu trinken wollen hätte. Aber die hat ihnen nichts gegeben. Nein, das war ja so Gittige gsi. Und eines Tages, da hat sie, müssen sterben. Und als sie gestorben ist, ja, dann hat der Petrus ihr gesagt, los, du kannst jetzt gerade noch nicht in den Himmel. Du bist doch ein bisschen zu Gittige gsi. Und da ist ja dort in der Burg gsi. Und in der Burg hat ja gelebt. Ja, die ist manchmal in der Nacht mit einem weißen Band um die Züge gekommen. Und in jedem, der vorbeigelaufen ist, hat sie mit einem weißen Tüchli gewunken und hat brüllt: Komm, komm doch zu mir. Komm doch zu mir. Komm, riech den Schatz, wenn du den Schatz wünschst. Dann bin ich erlöst. Der Schatz ist im Keller unten. Komm und nimm ihn. Ja, aber ich kann dir sagen, niemand hätte die Keller rein dürfen. Das war so ein dunkles Loch. Und man hat sogar gehört, die da hinwollen, den Schatz reichen, dass auf einmal die Kellersteige zugekriegt ist und dann sie nicht mehr wohnen können. Oh, das war ganz etwas Cooliges in der Burg. Und eines Tages waren zwei gewesen. Hey, wir zwei sind stark. Komm, jetzt gehen wir dort auf die Burg, wir nehmen unser Schross und Wägele und dann gehen wir dort in den Keller rein, nehmen die Schatzkiste, die wir haben, die auf das Schross und Wägele wollen und dann fahren wir ab. Und mit dem Ross, da sind wir dann schnell. Und so haben sie es gemacht. Die sind vor der Burg gekommen. Und wie sie vor der Burg sind, da haben sie das gehört. Nein, jetzt das kannst du zu Verein und mitbrüllen. Oh, kommt, kommt, wir müssen in den Keller rein. Im Keller unten ist er versteckt. Der Schatz, kommt noch riechen. Aber ich sage euch eins, ihr dürft nichts reden. Ah, kein Wort wollte ich hören. Die zwei sind nicht wieder vom Weg ein. Und wie sie gerade in den Kellersteig eingegangen ist, als Licht kam, du, der Keller war ganz fest beleuchtet. Sie haben die Schatzkiste an Boha gebracht. Sie haben ja auf das Wägele getan. Und dann sind sie zwei auf das Wägele getan. Und als sie auf dem Wägele oben waren, da hat einer das Ross mit den Beitschen ein bisschen geschlagen, das Zelle gar. Das Ross ist nicht für uns gegangen. Dann ist der andere gegangen, hat am Zügel geschrissen. Aber er durfte ja nichts reden. Er hat es nur geschrissen. Aber das Ross ist nicht für uns gegangen. Und dann geht der Zweite und sagt: So, hü, fahr ab! Und wie er gesehen hat, so hü, fahr ab, ist die Kiste mit dem ganzen Schatz ab dem Wägele eingekriegt, in den Kellersteig eingerollt. Der Keller ist zugekriegt. Das Fräulein war verschwunden und die zwei, die hier um mich hin müssen. Ohne den Schatz. Nur mit dem Rosenwägen. Ja, und seitdem ist der Schatz genau begraben dort. Aber niemand mehr ist dort gegangen. Niemand mehr ist dort gelochen. Weil, nein. Alle zusammen sagen, oh nein, der Schatz, der lag.
Wir machen das.
Und schon.
Boah, das wird gut. Nicht reden.
Ja.
Das wird schwierig.
Ja, das ist das Buch von
ihm. Wenn wir dann mal die Kolonne noch dort noch. Hat es noch Mauern von dieser
Buch? Ja, es hat noch so ein bisschen gesehen, wo man um den Felsen umläuft.
Gibt es die Wurst?
Ja, die
Burg hat es gegeben.
Ja.
Ich überlasse die Erzählerin ihrem interessierten Publikum und trete aus der Winterfantasiestube hinaus in den Sommertag. Jetzt wäre mir eigentlich nach einem Märchen. Ja, nach all den Sagen verspüre ich wohl den Wunsch nach dem guten Ende. Einer der Unterschiede zwischen Märchen und Sagen, wie Hassib Jenike, Präsident der Mutabor Märchenstiftung im Schloss Spiez, mir erklärte.
Natürlich muss man unterscheiden zwischen dem Märchen und den Sagen. Wir haben in der Datenbank ungefähr 1000 Märchen, aber ungefähr 7000 Sagen. Dann merkt man schon so ein gewisses Zahlenverhältnis. Das ist das eine. Die Märchen, auch wenn manche immer sagen, ja, da sind auch brutale Märchen dabei. Ja, sie spiegeln natürlich Geschehnisse und auch wichtige Charakteristika des menschlichen Lebens. Dazu gehört eben auch die Bosheit oder der Neid und die Gier und die anderen Untugenden, die dann auch zu Gewalt führen, zu Missbrauch. So weiter. Aber das kennen wir alles. Aber das Märchen entwickelt sich dann im Verlauf seiner Geschichte hin zur Lösung dieser Probleme. Das heißt, am Ende wird alles gut. Und das ist ja das, was sich eigentlich alle Menschen wünschen, dass alles gut wird und dass man glücklich miteinander leben kann. In Frieden zum Beispiel oder in Zufriedenheit. Die Sage dagegen schildert mehr ein historisch und auch geografisch angelegten Sachverhalt, wo gewisse manchmal auch schlimme Dinge geschehen sind, die sich dann nicht auflösen, die einfach schlimm und gruselig bleiben. Und manche mögen ja das Gruselige auch. Und deswegen ist die Sage häufig, wird sie auch die dunkle Schwester des Märchens genannt, aber sie ist bedrohlich und bleibt in ihrer ganzen Grundstimmung bedrohlich.
Ja, also auf der Reise durch die Schweizer Sagenwelt hatte ich schon das eine oder andere Mal Gänsehaut. Jetzt wird es also wirklich mal Zeit für ein Märchen, ein Schweizer Märchen natürlich. Ich höre mir eines aus dem Ganzohr-Projekt an, dem digitalen Märchen- und Sagenweg auf dem Ballenberg. Ein Märchen aus dem Kanton Graubünden, erzählt von Mutabo-Erzählerin Greta Blum in Bündner Mundart.
Die drei goldigen Schlüssel. Drei arme Brüder sind einmal zur Stadt raus in die Welt gezogen, um zu verdienen. Vor dem Obertor haben sich ihre Wege getrennt. «Ciao Mainz! Machen's gut! Saluti!» Der Älteste ist in ein stilles Bergland gekommen. Und ich sage dir, da hat eine wunderbare Fee gewohnt. Auf einem Granitfelsen oben, in einem Schloss aus Marmorstein. Und die gute Fee hat der Bub in ihren Dienst genommen. Und als ein Jahr rum war, hat die Fee gesagt, «Los, ich muss für eine lange Zeit fort. Bis ich wiederkomme, bist du der Hüter von meinem Schloss. Schau da, ich gebe dir die drei goldigen Schlüssel von den drei Kammern. Die rechte und die linke zu öffnen, das steht dir frei. Aber weh, du öffnest die mittlere, dann wirst du zu Stein.» Und der Bub, er hat lang über ihre Worte nachgedacht. Dann hat er die rechte Kammer geöffnet und Jesus, wie das glittert vor lauter Gold und Silber. Und dann hat er auch noch die linke Tür aufgetan. Da war er schier blendet von diesen glänzigen Edelsteinen, Rubin, Smaragd und viel allerlei Schmucksachen. Aber vor der Kammer in der Mitte ist er lang, lang stehen geblieben. Soll ich öffnen oder nicht? Die Fee hat es mir verboten, aber ich bin so gewunderig. Was meint ihr, was hat er gemacht? Ja, er hat den goldigen Schlüssel genommen und hat die Türe geöffnet. Und vor seinen Augen hat er die ganze wunderbare Schönheit der Welt gesehen. Aber du wirst es kaum glauben, er ist zumal so ganz kalt und hat sich kaum mehr bewegen und er hat sich verwandelt in einen schwarzen Marmorstein. Ja, so ist es gsi. Nach vielen, vielen Jahren, da ist auch noch der mittlere Bruder zur Fee gekommen. Aber er ist genauso gewundert gsi. Er hat die drei goldigen Schlüssel gekriegt und hat die verbotene Kammer geöffnet. Und er hat sich verwandelt in einen grünen Marmorstein. Endlich ist auch noch der jüngste Bruder zum Schloss gekommen. Aber der schlaue Kerl, er hat der Fee gefolgt. Nein, die mittlere Kammer, die tun ich nie nicht öffnen. Da ist die Fee gekommen, die gute Fee. Sie hat ihre Hand auf seinen Kopf gelegt und er hat die ganze wunderbare Schönheit und Herrlichkeit der Welt gesehen. Dann hat die Fee mit einer Widerrute den schwarzen und den grünen Marmorstein berührt. Und was meinst du, was ist passiert? Ja, die verzauberten Brüder sind wieder lebendig gekommen. Und dann hat die Fee den Brüdern einen Haufen Gold und Edelstein mitgegeben. Und die drei Brüder haben sich verabschiedet. Wir danken dir von ganzem Herzen, gute Fee. Dann sind sie zum Schloss da raus. Und wo sie zurückgeschaut haben, schau auch da. Da ist das wunderbare Feenschloss verschwunden gsi. Man hat nichts mehr gesehen als eine schwarze, steile Felsenwand.
Ja, diese Feenmärchen und verbotene Türen, ja, das macht etwas mit mir. Ja, es ist eben so, Märchen sind nicht nur zur bloßen Unterhaltung da. Sie geben, wie Hasseb Jeneke sagt, Kraft und Zuversicht.
Auch in Lebenssituationen, die schwierig sind, auch in Konflikten und Krisen, auch in persönlichen Katastrophen, durch Krankheiten zum Beispiel oder durch Trennungen, durch Verluste, die man erlebt in der Familie oder in der Gemeinschaft, da doch die Hoffnung nicht aufzugeben und zu wissen, dass gerade dann, wenn die Not groß ist, auch Hilfe da sein kann, wenn man sie wahrnimmt und wenn man sie annimmt. Und das ist das, was die Märchen am stärksten vermitteln, dass wir alle auf Hilfe angewiesen sind und dass dieses einander helfen, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir wieder in so eine Krise hineinschlittern, vielleicht in eine der größten Krisen der letzten Jahrhunderte, dass da das soziale Miteinander mit dem Helfen und Zusammenstehen und aufeinander hören auch eben so eine große Bedeutung hat. Und die Märchen und die Sagen und das Hören dieser Geschichten eben diese große Bedeutung hat.
Rita Riedo hat unterdessen zu Ende erzählt. Sie kommt nach draußen und hat prompt ein aktuelles Beispiel parat, das zeigt, wie Märchen wirken können.
Ja, da ist doch jetzt wirklich ein jüngerer Mann da gsi und korporell ist der eigentlich ein starker Mann gsi. Und als ich fertig gehabt habe, ich das mir auch gerade fast ein bisschen mögen, weil der hat Tränen in den Augen gehabt. Also habe ich manchmal das Gefühl, oh, ein starkes Herz, oder wenn man gemeint, das grosse Herz, das kommt weich, wenn das sagen oder eben merken nicht gehört.
Wenn wir schon beim Herzen sind, möchte ich doch noch einmal die Kulturwissenschaftlerin zu Wort kommen lassen. Denn trotz aller Vernunft und Rationalität, mit der Ursula Brunold-Bigler die Schweizer Märchen- und Erzählkultur all die Jahre erforscht hat, fand sie ihren Weg zu den Märchen und Sagen auf wie kann ich es anders sagen, als auf märchenhafte Weise.
Es ist mir lange einfach nicht so verrückt wichtig gewesen. Und da bin ich junge Studentin gewesen und sehr verliebt. Und mein Freund und jetziger Mann, das ist vor 50 Jahren gewesen, schenkt mir die mythologische Landeskunde von Graubünden. Ja, und dann ist passiert. Also, da hat es gefunkt. Da hat es gefunkt.
Und so funkt das Märchen und die Liebe ins Leben. Oder das Leben ins Märchen? Bei diesem persönlichen Einblick denke ich an etwas, was viele Märchen erzählen. Wenn wir uns von der Liebe leiten lassen, können wir nicht fehlgehen. Und wie ist es bei dir? Hast du dich schon verliebt in den Schweizer Märchenschatz? Du darfst gerne noch länger im Land der Sagen und Märchen verweilen, dich umschauen, Schätze suchen und heben. Nun, da du den Weg kennst, kannst du jederzeit dorthin zurückkehren. Die Türen stehen dir offen. Die Märchen und Sagen heißen dich immer willkommen. Das war eine Podcast-Episode zum Jubiläum der Mutabor Märchenstiftung. Weitere Episoden werden in loser Reihenfolge veröffentlicht. Am besten den Podcast abonnieren, damit du keine Sendung verpasst. Mein Name ist Luciana Brusa und ich freue mich auf eine weitere Reise mit dir durch die Mutabor Märchenwelt. Bis bald!